Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Kantinengespräche. Ich bin Dramaturgin Lisa Koller.
Und ich bin Schauspielerin Christina Polzer.
Ja, wir kommen aus der Sommerpause zurück. Christina, wie geht's dir denn nach dem Sommer?
Naja, vor allem du kommst aus der Sommerpause zurück. Ich habe noch frei, offiziell proben- und spielfrei. Ich werde erst später gebraucht. Das heißt, ich kann noch die letzten Sonnenstrahlen am See genießen. Wie geht es dir nach der Sommerpause?
Mir geht es sehr gut. Ich habe mich auf das Theater gefreut. Also gerade in den letzten Wochen, das ist so ein bisschen wie in der Schule damals, freut man sich irgendwie, dass alles wieder losgeht, dass eine neue Spielzeit anbricht, dass hoffentlich in dem Jahr einiges mehr klappt als im letzten und bezogen natürlich auf die aktuelle Situation, die jetzt nicht nochmal benennen werde. Und dann fängt man schon an, seine Bleistifte zu spitzen, einen neuen Block zu kaufen, weil man sich so darauf freut. Und ähnlich in der Schulzeit, ja, da nimmt man sich vor, dieses Jahr werde ich alles strukturiert machen und ich werde schreiben. jede Produktion wird einen eigenen Ordner bekommen, das tut sie sowieso, aber einen eigenen Notizblock.
Ja. Woran arbeitest du denn gerade eigentlich? Also welche Produktion begleitest du gerade?
Am Montag haben die Proben angefangen, letzte Woche schon, zum Goldenen Drachen, eine Kammeroper von Peter Edwösch. Spannend, moderne, neue Musik. Freust du dich schon drauf? Du wirst dir sicher anschauen, oder?
Ja, also ich werde schauen, dass ich alles irgendwie sehen kann, vor allem solange ich selber noch nicht proben und spielen muss, das ist mir ein bisschen flexibler, im Kollegen bestaunen. Aber ich freue mich voll auf das, was jetzt kommt, klar.
Was ist denn deine erste Produktion, die du machst?
Meine erste Produktion dauert noch. Ich mache jetzt aber im Herbst eine Lesung und zwar am 20. Oktober. Spartenübergreifend mit Musiktheater. Das wird spannend mit einem Sänger gemeinsam. Und dann ab Jänner fange ich an mit Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Das ist meine erste Produktion. Da gibt es kurze Wiederaufnahmeproben und dann spielen wir es.
So Gott will.
Natürlich. Ja, sehr bekanntes Stück. Da freuen sich sicher einige.
Ja, ich freue mich auch drauf. Oh Gott, diese Textberge. Naja.
Ja gut, Christina, und wir haben im Sommer, ja wie schon bei unserem letzten Podcast vor dem Sommer angekündigt, ein Buch gelesen, das vielleicht die eine oder der andere auch gelesen hat. Und zwar handelt es sich um Geschichten mit Marianne von Xaver Beyer.
Von Xaver Beyer, genau.
Ja, bevor wir unsere Leseerfahrungen teilen, würde ich vielleicht nochmal ganz kurz auf den Inhalt eingehen. Und du dann vielleicht auf den guten Autor.
Liebend gerne. Bitte nach dir.
Dankeschön. Und zwar ist dieses kleine Büchlein eine Sammlung aus 20 Erzählungen. Und wir haben da verschiedene Schauplätze, wie zum Beispiel den Keller, einen Zirkus, einen Lift, einen Flohmarkt. Wir sind einmal beim Berchtenlauf, das andere Mal im Swingerclub. Und es sind Geschichten, die immer einen nicht benannten Ich-Erzähler haben und eine Marianne. Man weiß aber nicht, ob diese Marianne immer dieselbe ist. Man weiß gar nicht, ob es um denselben Ich-Erzähler geht. Es sind auf jeden Fall 20 höchst unterschiedliche Geschichten. Genau, und es ist eben nicht klar, ob das in quasi einer diegetischen Ebene sich abspielt oder ob das verschiedene Diegesen sind. Es gibt oft Kippmomente ins Surreale. Also wir haben Situationen, wo auf einmal, das kann ich vielleicht kurz teasern, sich der Lift verselbstständigt. und das zieht sich eigentlich durch alle Geschichten durch. Es werden sehr viel Erwartungshaltungen unterwandert. Also ich habe oft das Gefühl gehabt, das ist genau das, was ich jetzt nicht erwartet habe, dass das passiert, beziehungsweise nach ein paar Geschichten erwartet man es dann schon. Also es sind vor allem in den ersten Geschichten, wo man das Gefühl hat, wow, okay, interessant, dass das jetzt so ausgeht und vor allem an diesem Punkt auch stehen bleibt, wo ich gerne jetzt noch wissen würde, wie es weitergehen würde. Das ist auch so ein Merkmal dieser Kurzgeschichten, dass es an teilweise auch höchst ungewöhnlichen Stellen endet. Aber man kommt irgendwann in diesen Rhythmus rein, den die Geschichten ja miteinander verbindet. Es sind teilweise auch albtraumartige Horrormomente, würde ich fast schon sagen. Und ein kleines Spiel so mit den Urängsten des Menschen. Also oft geht es um das Thema Kontrollverlust. Genau.
Schön, dass es genau das Zitat der Jury des Österreichischen Buchpreises quasi benutzt, um das zu beschreiben, aber dazu komme ich später. Was nämlich die Begründung war, um eben Xaver Bayer den Österreichischen Buchpreis zu verleihen, den er dafür ja bekommen hat. Mhm. Dann würde ich das gleich nutzen, um über den Autor zu sprechen. Der ist nämlich in Wien geboren, dort lebt er auch. Er hat Philosophie und Germanistik studiert, was eine unfassbar bestechende Kombination ist, wenn du mich fragst, und arbeitet jetzt als freier Schriftsteller. Was ich aber voll spannend finde an ihm ist, dass er jetzt irgendwie kein Autor ist, der sich so kategorisiert, auch in einem Genre oder so, sondern er schreibt eben Erzählungen und Romane, ja, aber er schreibt auch fürs Theater, er hat an einem Drehbuch mitgearbeitet, es gibt ein Hörstück von ihm. Das war auch auf Ö1 zu hören, wenn ich mich recht entsinne. Er hat eine Ausstellung mitkuratiert. Also er ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Und wie ich das jetzt gelesen habe in der Vorbereitung für den Podcast, habe ich mich überhaupt nicht über Marianne gewundert, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist total logisch, dass das jemand schreibt, der so offen ist, als auch was Genres betrifft, einfach denen er sich widmet. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass 2012 hat das Schauspielhaus Wien einen seiner Texte, und zwar, der heißt »Wenn Kinder Steine ins Wasser werfen«, für die Bühne adaptiert. Das ist ein Prosatext, in einem Gedankenstrang, in einem einzigen Satz formuliert. Vom Anfang bis zum Ende ein Satz. Allein die Idee finde ich großartig.
Wie lang ist dann dieser Satz?
Ich weiß nicht, wie lang dieses
eine
Stück
Stunde?
Ist. Das müsste man rausfinden. Das ist tatsächlich super geil, allein auf die Idee zu kommen. Das so zu formulieren, ist fantastisch. Und das dann auf die Bühne zu bringen, das hätte ich wirklich sehr gern gesehen. Das hat mich sehr interessiert.
Das klingt wirklich äußerst spannend. Mhm. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, auf diesen Text einmal zuzugreifen.
Mhm. Ja, wenn jemand die Möglichkeit hat, dann du, würde ich sagen.
Ich mache mir kurz eine Notiz auf meinem neuen Notizblock mit meinem gespitzten Bleistift.
Ich hätte mir nichts anderes erwartet. Auf jeden Fall, um jetzt diesen äußerst kuriosen Bogen zu spannen und fertig zu spannen, den ich angefangen habe zu spannen vor dieser Kurzbiografie, zum Österreichischen Buchpreis, den Xaver Bayer eben gewonnen hat im Jahr 2020 für Geschichte mit Marianne, ist eben die Jurybegründung. Von der Horrorgeschichte bis zur Fantasy-Szenerie. Mit bösem, oft melancholischem Witz leuchtet Xaver Bayer die Angsträume unserer Zeit aus. Und das trifft den Nagel wirklich sowas von auf den Kopf.
Ja.
Das ist unglaublich.
Ja.
Wie war es denn für dich, das zu lesen, Lisa?
Ja, wie in der Vorbereitung auch schon gesagt habe, es hat mich von vornherein ein bisschen auch an Black Mirror erinnert. Mhm. Für all diejenigen, die das nicht kennen, das ist eine Netflix-Serie, die sich auch mit den Angstträumen unserer Gesellschaft beschäftigen. In ihren einzelnen Episoden, die alle unabhängig voneinander sind, aber eben auch quasi ein Überthema, und zwar in dem Fall die Technologie und die Möglichkeit der Technologie in einer dystopischen Art und Weise behandelt. Und das hat mich sehr daran erinnert, also auch beim Lesen. Es war unglaublich anders, muss ich sagen. Also Kurzgeschichtensammlungen ist jetzt was, was ich eher selten liest. Und wenn, dann sind das wirklich meistens Kurzgeschichten, die vielleicht vom selben Autor sind, aber nicht irgendwie in Verbindung stehen. Und ich muss sagen, mir hat es sehr gefallen, nachdem ich eine Geschichte gelesen habe, war ich mal verwirrt. Ich habe mir gedacht, wow, okay, das endet an dieser Stelle, geht es jetzt weiter in der nächsten. Mhm. Nach der zweiten habe ich mir gedacht, oha, wow, okay, das ist aber auch spannend. Nach der dritten habe ich das Gefühl gehabt, zumindest so ein bisschen das Muster zu verstehen. Und dann war ich eigentlich immer sehr, sehr, habe mich sehr darauf gefreut, das nächste Kapitel anzufangen. Und dachte, gibt es jetzt noch irgendwie eine Möglichkeit, quasi diese Art von Spielerei anzuwenden? Also lässt sich dieses System, das ich dann erkannt habe, in welcher Situation lässt sich das noch anwenden? Und ich war immer wieder überrascht, dass es andere Situationen gegeben hat in diesen kurzen Geschichten, die mich immer wieder aufs Neue gepackt haben. Ja. Also das Einzige, was ich sagen muss, das war so mein einziger Kritikpunkt, vielleicht irgendwann hat man halt dieses System verstanden, Und dann hätte ich es vielleicht cool gefunden, wenn es die eine oder die andere Geschichte gegeben hätte, die quasi mit dieser Erwartungshaltung, die ich dann ja aufbaue, bricht. Genau. Wie schaut es denn bei dir aus, Christina?
Ähnlich. Ich habe tatsächlich überhaupt nicht gewusst, wozu ich greife, weil das war ja deine Empfehlung und ich habe mir tatsächlich gedacht, schau, ich nehme es jetzt einfach und lese es und habe nicht gewusst, ich habe nicht mehr gewusst, dass es eine Kurzgeschichtensammlung ist, also obwohl es Geschichten mit Marianne heißt, aber es hätte ja auch wirklich ein größerer Zusammenhang zwischen diesen Geschichten bestehen können. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, habe es einfach gelesen und war in höchstem Maße verwirrt nach der ersten Geschichte. Wenn ihr sie lest, werdet ihr wissen, warum wir so verwirrt waren. Aber eben, man kriegt dann irgendwie nicht genug davon. Ja. Und was ich so mag, ist dieses surreale Element, in das es dann ganz oft taucht. Also entweder es wird wirklich surreal oder es wird halt gruselig oder es kippt auf jeden Fall irgendwie aus einer Komfortzone, würde ich sagen. Und was ich so schön konsequent finde, ist, dass er Gedanken zu Ende denkt. Weißt du, nehmen wir wieder dieses Lift-Beispiel, weil du da eh schon so ein bisschen geteasert hast. Liftfahren kennen wir alle und wir kennen auch die Vorstellung auch aus Horrorfilmen, was passiert, wenn dieser Lift nicht mehr so funktioniert, wie wir es gewöhnt sind. Und dann brennt halt vielleicht die Fantasie mit einem durch und man stellt sich alles Mögliche vor, aber es passiert dann selten, dass man das wirklich bis zum Ende verfolgt, was dann wirklich so die einzelnen Konsequenzen davon wären. Und er macht es halt und das ist super spannend zu lesen und es macht wirklich unglaubliche Freude, damit mit einzutauchen. Also ich habe es wirklich, wirklich sehr genossen.
Ja, ich muss dir da zustimmen. Also ich bin verpflichtet, dir hierbei zuzustimmen. Er denkt diese Gedanken bis zu einem gewissen Grad, also er denkt sie wahrscheinlich noch weiter, aber er hört an einer für den Leser oder die Leserin sehr unangenehmen Stelle auf, muss ich sagen.
Ja, das stimmt.
Also man will dann wissen, okay, was passiert jetzt mit dieser Person? Ist die für immer, Beispiel, verschwunden? Ist die tot? Kommt die jemals wieder zurück? Ja, da wird man irgendwie im Ungewissen gelassen. Und das ist auch so eine Angst, mit der er eben dadurch spielt. Nicht zu wissen, was passiert, oder? Also du weißt als Leserin nicht, was passieren wird. Das kannst du dir selber ausdenken.
Ja.
Das ist...
Stimmt.
Ja, teilweise, also wenn wir es dann konsequent so unter Anführungszeichen zu Ende denken, ja, ziemlich gruselig.
Voll.
Ja, auf jeden Fall eine Leseempfehlung.
Ja, meine Mama liest es auch gerade. Ich bin gespannt, was sie sagt.
Ja, irgendwie, ich habe schon sehr vielen Leuten empfohlen. Vielleicht können wir an der einen oder anderen Folge dann noch einmal kurz darauf zurückkommen, ob wir vielleicht noch andere Leseerfahrungen gesammelt haben, beziehungsweise, da möchte ich mal kurz darauf verweisen, alle ZuhörerInnen des Podcasts, die das Buch vielleicht auch gelesen haben oder es gern lesen möchten und dazu noch etwaige Fragen haben oder sich mit uns austauschen wollen, können uns eine E-Mail schreiben auf l.koller@landestheater.at. Wir würden uns sehr, sehr freuen.
Ja, das würden wir.
Ja, und so wie unsere Struktur das verlangt, wie wir uns das ausgedacht haben, würden wir uns jetzt einmal mit dem nächsten Buch beschäftigen,
was
wir
gerne
bis zur nächsten Folge mit euch gemeinsam eventuell lesen möchten. Um welches Buch handelt es sich denn, liebe Christina?
Es handelt sich um Die Ladenhüterin von Sayaka Murata. Und ich habe es ja schon gelesen, wie wir es im letzten Podcast erwähnt haben, aber ich habe darauf bestanden, dass das jetzt hier nochmal, also wirklich offiziell quasi mit dir gemeinsam gelesen wird. Und ich werde es auch nochmal lesen, weil das war wirklich nicht nur eins meiner Lese-Highlights 2021, ja, das habe ich dieses Jahr gelesen, sondern wirklich, glaube ich, gehört zu meinen Top-Favoriten überhaupt. Also ich habe es wirklich, wirklich genossen. Das war einfach auch das richtige Buch zur richtigen Zeit. Das ist ja immer auch so eine Kunst, ne? Dass man zum richtigen Buch zur richtigen Zeit greift. Ja. Aber das hat wirklich gepasst wie Arsch auf Eimer, um das jetzt einfach mal so flapsig zu formulieren. Genau, womit starten wir? Soll jetzt ich mich um den Inhalt kümmern und du sagst dann was zur Autorin? Ja, ich habe da was zusammengeschrieben. damit ich mich nicht völlig verliere in den Einzelheiten dieser Geschichte, da ich es ja schon gelesen habe.
Du spoilerst uns jetzt aber nicht. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die es noch nicht gelesen haben.
Nein. Aber nein. Ich habe mich wirklich brav an Klappentext und Co. gehalten. Genau, dann fange ich mal an. Keiko Furukura ist anders. Gefühle sind ihr fremd, das Verhalten ihrer Mitmenschen irritiert sie meist. Um nirgendwo anzuecken, bleibt sie für sich. Als sie jedoch auf dem Rückweg von der Uni auf einen neu eröffneten 24-Stunden-Supermarkt stößt, beschließt sie, dort als Aushilfe anzufangen. Man bringt ihr den richtigen Gesichtsausdruck, das richtige Lächeln, die richtige Art zu sprechen bei. Keikos Welt schrumpft endlich auf ein für sie erträgliches Maß zusammen, sie verschmilzt geradezu mit den Gepflogenheiten des Supermarkts. Doch dann fängt jemand dort an, ein zynischer junger Mann, der sich sämtlichen Regeln widersetzt. Keikos mühsam aufgebautes Lebenssystem gerät ins Wanken. Und ehe sie sich versieht, hat sie eben diesen Mann in ihrer Badewanne sitzen. Tag und Nacht. Also das ist so die Handlung. Und dazu könnte man noch sagen, oder möchte ich noch sagen, was ich spannend finde, ist eben, Keiko ist eine Frau, also diese Hauptfigur ist eine Frau, die ihr Leben darauf wirklich ausrichtet, in jeglicher Hinsicht in diese starren Rollenstrukturen der japanischen Gesellschaft oder überhaupt der Gesellschaft zu passen. Und es ist zwar nicht ausdrücklich gesagt, es wird nicht ausdrücklich formuliert in diesem Buch, aber es ist relativ klar, dass sie eine Form von Autismus hat. Sie fällt also tatsächlich aus dem Raster, aus diesem stark normierten Raster. Und dieser 24-Stunden-Supermarkt ist erstmal wirklich ein sicherer Hafen, eine gute Tarnung. Aber er reicht dann auch schon bald nicht mehr aus. Weil man kann nicht ewig als Aushilfe irgendwo arbeiten, ganz offensichtlich. Man muss es ja irgendwo hinschaffen. Und das Buch ist wirklich so eine bitterböse und gleichzeitig irgendwie eine sehr, sehr locker, flockige Betrachtung der Gesellschaft. Und eine Kritik an diesen stark vorgefertigten Lebenswegen, Rollenbildern und Erwartungshaltungen, die uns ja alle irgendwie einengen, beziehungsweise denen wir irgendwie entsprechen wollen oder müssen. Und schön finde ich es halt, dass es dadurch, dass halt ein anderes Gesellschaftsbild, das ist einfach entfernt von so einem österreichischen Gesellschaftsbild ist, beschrieben wird. Das heißt, man kann es nochmal mit einer Distanz betrachten und ist dazu dann wirklich in der Lage, die eigene Gesellschaft nochmal in einem völlig anderen Licht zu sehen. Und genau.
Es klingt wirklich sehr spannend. Ich freue mich schon sehr auf dieses Buch.
Ja, das kannst du wirklich. Es ist so toll.
Okay, ich sage jetzt mal ganz kurz was zur Autorin. Also die Sayaka Murata wurde 1979 in Insei geboren und sie hat an der University Department of Arts studiert und zwar in Tokio. Anscheinend, sehr interessant, in meiner Recherche habe ich nämlich herausgefunden, dass es wenig zu ihrem Lebenslauf gibt, aber was ich herausgefunden zu haben, dass sie kreatives Schreiben studiert hat. Ja, sie ist eine japanische Schriftstellerin und hat insgesamt schon 8 Preise gewonnen. Und ja, das ist unglaublich. Wow. Also für ihre Erstlingswerke sowie jetzt vor allem auch für die Ladenhüterin und vor allem auch den begehrten, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Tugawa-Preis. sie schreibt unter anderem Kurzgeschichten, aber auch Romane. Und ihr neuester Roman ist 2020 rausgekommen, und zwar Das Seidenraupenzimmer.
Ah ja, stimmt.
Es klingt da war ja was. Schön. Also der Titel lässt mich irgendwie gleich fantasieren. Jetzt werde ich gleich mal die Ladenhüterin lesen und dann vielleicht auch diesem Buch widmen. Ja, auf jeden Fall ist die Ladenhüterin vor allem auch in Japan ein Bestseller. Heißt auf Japanisch Konbini Ninjen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ist in Japan über 600.000 Mal verkauft worden.
Also absolut kein Ladenhüter sozusagen.
Wow, ein tolles Wortspiel. Danke, Christine.
Also gern geschehen.
Und interessanter Side-Fact, 2016 war Murata eine der Frauen des Jahres in der japanischen Vogue. Gar nicht gewusst, dass es eine japanische Vogue gibt. Ich dachte, es gibt nur eine amerikanische. Finde ich aber sehr cool.
Ich habe mir nie den Kopf drüber zerbrochen, muss ich ehrlich gestehen. Aber es ist eigentlich, irgendwie ist es einleuchtend.
Diese Frau ist wahnsinnig jung dafür, was sie schon alles erreicht hat. Und ich bin gespannt. Also ich kenne ja einen, wie wir es schon letztes Mal geredet haben, einen japanischen Autor. Und bin gespannt, ob sie auch so eine eher westlichen Schreibstil hat oder ob sich in ihren Werken auch ein anderer, unter Anführungsstrichen, anderer Schreibstil erkennen lässt, also fern des Westens.
Ich finde es sehr, sehr zugänglich für westliche, also für ein westliches Auge, Leseauge.
Das allgemein bekannte Leseauge. Schön.
Das ist hier mit etabliert. Also ich versuche jetzt einfach auch wirklich mein Bücherregal zu entweißeln sozusagen und einfach etwas bunter zu gestalten, einfach mehr zu lesen und mehr Eindrücke zu bekommen, was woanders auf der Welt geschrieben wird. Und ich fange tatsächlich gerade erst an, auch asiatische Literatur zu lesen. Und deswegen, ich habe mir nicht schwer getan damit, also würde ich behaupten, dass es gut zugänglich ist, wenn man das nicht so gewöhnt ist. Aber man merkt schon, dass sie einfach aus einer anderen Perspektive schreibt. Das ist sehr deutlich. Und ich habe auch von anderen, also gerade auf Bookstagram, so der Instagram-Account für Bücher sozusagen, oder Instagram-Community, muss man sagen, für Bücher, oder auch auf YouTube-Besprechungen gehört von Leuten, die sehr wohl gesagt haben, dass es schwierig war, da einzutauchen in diese völlig andere Welt, aber
ja, zumal also man, also ihr habt ja ein Semester in Korea studiert, das doch recht nah, also zu Japan liegt, also auch gesellschaftlich, würde ich behaupten. Und das eine ganz andere Art der Lebensführung ist, also auch was Bildung und Leistung betrifft, muss man sagen. Und ich glaube auch ganz andere Art von Druck in der Gesellschaft existiert wie bei uns. Und ja, ich freue mich sehr, bin sehr, sehr gespannt. Und ja, das werden wir dann nächsten Monat gemeinsam dann eruieren. Also du wirst es nochmal lesen, ich werde es zum ersten Mal lesen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch Lust hättet, das Buch quasi mit uns gemeinsam zu lesen, uns eure Leseerfahrungen berichtet, Fragen, Anregungen mit uns teilt. Nochmal die E-Mail-Adresse l.koller@landestheater.at und unsere wunderbare Schauspielerin hier in diesem Podcast wird jetzt noch eine kleine Leseprobe geben, und zwar einfach die ersten beiden Seiten einfach mal, um ein bisschen reinzufühlen, ob das für euch was ist, ob ihr da eventuell Lust darauf haben könntet. Ja, liebe Christina, the stage and the micro is yours. There is no stage, so.
Ach, mein Kleiderkasten ist meine Stage.
Also ihr müsst wissen, wir sind quasi über Fernkommunikationsmittel zugeschalten. Wir sind gerade auf einer, ohne einen Namen zu nennen, auf einer Plattform, die es uns erlaubt, uns zu sehen und uns gleichzeitig zu hören, und nehmen aber in zwei unterschiedlichen Räumen auf.
As you do, in Zeiten wie diesen. Genau. Na dann, auf zur Kostprobe. Der Convenience Store ist voller Geräusche. Begleitet vom Glockenklang beim Eintreten der Kunden preist ein Promi-Sternchen über Lautsprecher neue Produkte an. Dazu kommen die Stimmen der Angestellten, das Piepen beim Einlesen der Strichcodes, der dumpfe Aufprall mit dem Waren in Körbe plumpsen, das Klacken von Absätzen und das Knistern von Brottüten. All das verbindet sich zu einem typischen Konbini-Klang, den ich stets im Ohr habe. Eine Plastikflasche wird aus dem Regal genommen, die darüberliegende rollt mit einem leisen Ton nach. Mein Körper reagiert beinahe automatisch auf dieses Geräusch, denn viele Kunden nehmen sich die kalten Getränke erst kurz bevor sie zur Kasse gehen. Ich drehe mich um. Nachdem ich mich vergewissert habe, dass die Kundin ihr Mineralwasser in der Hand noch nach einem Dessert sucht und nicht sofort zur Kasse kommt, wende ich mich wieder ab. Während ich aus den vielen Geräuschen meine Informationen ziehe, räume ich die gerade gelieferten Onigiri ins Regal. Die gewürzten Reisbällchen verkaufen sich ebenso wie Sandwiches und Salate um diese Zeit am Vormittag besonders gut. Mir gegenüber kontrolliert Frau Sugawara mit einem kleinen Scanner die Lieferung. Ordentlich sortiere ich die maschinell hygienisch verpackten Lebensmittel ins Regal. In die Mitte kommen zwei Reihen von dem neuen Käse mit Seelachsrogen, daneben zwei Reihen von unserem Bestseller der Thunfischmayonnaise und ganz an den Rand die Ladenhüter, die sich am schlechtesten verkaufen. Onigiri mit Thunfischflocken und Sojasauce. Es kommt auf Geschwindigkeit an und ich überlasse mich, ohne nachzudenken, den Abläufen, die mir längst in Fleisch und Blut übergegangen sind. Auf ein leises Klimpern hin wende ich mich um und schaue zur Kasse. Wenn jemand mit Kleingeld in der Hosentasche spielt, höre ich das sofort, denn in der Regel ist es ein Kunde, der nur schnell Zigaretten oder eine Zeitung kaufen will. Tatsächlich schreitet ein Mann, die eine Hand in der Hosentasche, in der anderen eine Dose Kaffee, auf die Kasse zu. Ich schlittere durch den Laden hinter die Kasse, um gleich zur Stelle zu sein. Er soll nicht warten müssen. »Guten Morgen«, sage ich mit einer leichten Verbeugung und nehme ihm die Dose ab. »Ah ja, und einmal die Zigaretten Nummer 5.« »Sofort.« Rasch nehme ich eine Packung Marlboro Menthol Lights heraus. »Dürfte ich Ihr Alter überprüfen?« Während ich seinen Ausweis auf das dafür vorgesehene Feld lege, lässt der Mann seinen Blick über die Vitrine mit dem Fastfood schweifen. Er hat aufgehört, mit dem Geld zu klimpern. Ich könnte ihn fragen, ob er noch einen Wunsch hat, doch anscheinend überlegt er noch, ob er etwas kaufen soll. Und ich beschließe, abzuwarten.
Ich bin geteasert. Vor allem durch die Thunfischmayonnaise. Weil tatsächlich in Korea gibt es das auch, Thunfischmayonnaise. Und zwar gibt es da so, ich habe vergessen, wie die heißen, aber das sind so dreieckige Dinger aus Algen, die mit Reis gefüllt sind. Und es ist innen drin Thunfisch mit Mayonnaise und es schmeckt göttlich.
Also das hatte ich jetzt geteasert.
Nein, das ist mir gerade so eingefallen, das habe ich sagen müssen. Nein, ich muss sagen, sehr schön geschrieben und beschrieben vor allem. Also ich habe das Gefühl, ich stehe jetzt gerade in diesem Laden.
Ja, geil.
Und was ich mich gerade gefragt habe, wie ist denn das bei dir? Hast du dir, wo du das Buch gelesen hast, eine Japanerin vorgestellt?
Ja, ich habe mir eine Japanerin vorgestellt auf jeden Fall. Also ich habe das jetzt nicht hier verortet, eindeutig.
Weil das ist mir bei den ersten Autoren, die ich so gelesen habe, dem einen, so gegangen am Anfang, dass ich das einfach in meinem Kopf meinen Sehgewohnheiten quasi angepasst habe und erst danach gedacht, ja, okay, das spielt ja in Japan, eigentlich müsste ich mir da quasi eine japanische Szenerie auch vorstellen. Und das hat sich bei mir verändern müssen. Also es ist, hat schon ein bisschen gedauert, aber in dem Fall ist es ganz klar auch in Japan verortet. Also da kommt man vielleicht auch gar nicht drum hin, sich das so vorzustellen.
Das stimmt vielleicht, ja, weil das, also wirklich sehr, sehr, sehr konkret so beschrieben ist, dass man das automatisch ein bestimmtes Bild.
Ja, vor allem bei uns gibt es keine Thunfischmayonnaise. Schade.
Ja. Gut für den Thunfisch.
Schlecht für die Mayonnaise.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, gut. Vielen Dank, dass du uns das vorgelesen hast. Ich würde mir auch an dieser Stelle, glaube ich, schon verabschieden mit diesem Teaser, mit diesem Amuse-Girl der Literatur. Und falls ihr das ein oder andere Buch kaufen möchtet, geht's doch in die Wagnerische. Geht's doch auch mal einfach in die Wagnerische.
Ja, die Haus- und Hofbuchhandlung sozusagen.
Und lasst euch vom Herrn Renk gut beraten.
Ja.
Okay, dann liebe Christina, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dann, liebe Lisa, den wünsche ich dir
auch. Und wir sehen uns in baldiger Bälde. Tschüss.
Tschüss.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.